HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast an diesem heutigen Sonntag ist René Baumann, DJ Bobo. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, du siehst ja blendend aus.
Oh, so freundlich von dir.
Ich will sofort deinen Tipp für die Augencreme. Ja, wir haben uns das letzte Mal wann gesehen? Komm, jetzt können wir den HR3-Hörern euch verraten.
Es müsste so um die 2000er-Wende gewesen sein, ja. Millennium.
Werden wir vergesslich?
Hä? Wir hören auch nicht mehr gut. Nein.
Hast du gesagt.
Nein.
Heute ist ja Faschingssonntag. Bist du eigentlich jemand, der Fasching feiert?
Nein, nicht so. Meine Kinder eher. Durch das die Kinder kamen, musste man dann zwangsmäßig ja ein bisschen mitmachen.
Ja, ich dachte, weil du dich natürlich gerne auf der Bühne verkleidet hast, all die Jahre bei deinen ganzen vielen Tourneen, dass man immer dachte, du bist auch jetzt jemand, der im Fasching dann mit Kostüm spielt.
Das ist übrigens ein Mythos. Ich verkleide mich gar nicht so gerne. Das hat damit zu tun, dass meine Frau macht die Kostüme und wenn du eine Bühne hast, die zum Beispiel im 18. Jahrhundert spielt, dann wäre es clever, wenn du nicht mit Jeans und T-Shirt auf die Bühne gehst. Ich wäre aber vom Typ her eigentlich eher der so
wie du jetzt hier bist, ne? Schön mit
eigentlich.
Einem Hoodie.
Aber wenn man so große Shows macht, sieht's albern aus, wenn man nicht verkleidet ist. Und auch albern, wenn man verkleidet ist. Also man kann dann wählen, was schlimmer
genau.
ist.
Genau. Und der noch schlimmere Fall wäre ja, du müsstest deiner Frau sagen, hör mal zu, Schatz, ich komme in Jeans und T-Shirt.
Komme ich nicht durch.
Das geht natürlich überhaupt nicht. Wir haben dich da, weil du natürlich jetzt 25-jähriges Bühnenjubiläum hast. Du bist auf Tour 2017 und du hast ein Buch rausgebracht über das Leben im Grunde als Popstar. Wie das ist, wenn es anfängt und einen überfällt. Das ist ja ein wahnsinniger Sturm. Kannst du dich eigentlich noch an dieses Gefühl, dieses, es brennt so in mir, ich bin ein Teenager erinnern, der etwas erreichen will?
Ja, natürlich diese Sturm- und Drangzeit, das war eine unglaublich emotionale Zeit, weil nichts ist groß genug, kein Berg hoch genug, du gehst da drauf und du weißt, ich schaff das alles, ich bin super, denkst du. Du hast aber eigentlich keinen Schimmer, was du tust, aber du tust einfach.
Aber das ist der Mut der Jugend?
Ja, die Dummheit und der Mut der Jugend und die Naivität. Und die hat auch dazu geführt, dass ich den Beruf mache, den ich mit Leidenschaft nun seit so vielen Jahren tun darf.
Was ist denn der Motor gewesen über dieses sich hinauswachsen wollen?
Also der Motor am Anfang war Leute begeistern. Ich habe gemerkt, wenn ich als DJ die Regler in die Hand genommen habe und die richtigen Songs in der richtigen Reihenfolge gespielt habe und dann noch gerappt und gesungen habe dazu, dann mögen das die Leute. Und das wollte ich mehr, das fand ich super. Und dann habe ich komme noch aus der Zeit, wo der DJ noch die Musik...
Ja, alles noch handmade war. Es ist gut, dass du das nochmal erklärst. Viele der HR3-Hörer kennen das gar nicht. Und ist es das Gefühl, das zu geben an die Leute dann auf dem Dancefloor, war es ja, wenn du als DJ erst in einem Jugendclub und dann in größeren Clubs dann ja auch angefangen hast bei dir? Oder ist es auch das Zurückbekommen, was du ja auch über Jahrzehnte zurückbekommst von Fans?
Ja, es ist genau das. Du gibst raus und kriegst ein hundertfaches zurück. Mhm. Und das fühlt sich so gut an für beide. Und es ist ein Austausch von Emotionen. Und das macht mich halt glücklich. Ich bin da sehr ein Naivling gewesen und das bin ich immer noch.
Ist das gut, wenn man ein bisschen naiv ist, weil du sagst, man macht unglaublich viele Fehler. Man hat ja nur diesen absoluten Motor in sich, im Herzen im besten Falle und versucht dann einfach wirklich zu starten und diesen Weg zu gehen.
Also naiv zu sein hilft ein bisschen, weil du halt dann Dinge machst, die du, wenn du sie marketingstrategisch angucken würdest, nie tun würdest, aber sie helfen dir dazu, zu einer etwas gereifteren Figur zu werden. Ich tue mich jetzt da schwer mit der Antwort, weil ich kann es nicht so genau beantworten. Es war gut am Anfang, einfach Kopf voran, mitten rein und auch ein paar Dinge zu machen, die total falsch waren. Das war gut, weil dadurch kriegst du diese Kanten und Ecken und weißt erst, was richtig ist.
Okay, dann sprechen wir gleich erstmal über deine ersten Tanzübungen im Kinderzimmer bis hin zur Welttournee. DJ Bobo ist heute mein Gast hier im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist heute René Baumann, berühmt geworden in den 90ern und ich glaube, die meisten von uns kennen ihn eher als DJ Bobo. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Popstar, der ganz normale Wahnsinn. Es ist sehr authentisch, sympathisch und ehrlich geschrieben und ich hatte beim Lesen so ein bisschen das Gefühl einer echten Zeitreise. War das auch der Sinn der Sache?
Ja, das war in der Tat Sinn und vor allem mussten wir selbst bei dem Schreiben des Buches immer wieder gucken, was war denn damals in, ja, und so kam das zustande.
So steigst du ein in die Kapitel.
Genau, jeweils, was war denn in dem Jahr? Ach so, ja stimmt, das war das und das. Das war ganz spannend für uns selbst.
Aber bei dir ist ja so schnell, so unglaublich viel passiert. Wie hast du das denn dann geordnet für das Buch? Weil du hast es ja mit Judith Langhans zusammengeschrieben. Wie seid ihr vorgegangen?
Die Judith Langhans, die Schreiberin, kam zu uns in die Schweiz und hat unser Archiv durchforstet. Und das ist wirklich so eins, wo Ordner noch stehen mit den Zeitungsausschnitten von damals.
Wer hat die denn ausgeschnitten?
Meine Mitarbeiter. Wir haben das alles gesammelt und hatten noch so einen Presseüberwachungsdienst sogar, wo dann das abgelegt wird. Und das waren bestimmt 60, 70 Ordner, prall gefüllt aus der ganzen Welt mit diesen Zeitungsartikeln drin. Also die ganzen Zeitungen, die ganzen Bravos waren da drin zum Beispiel. Und da hat sie wahrscheinlich dann auch die anderen Geschichten gesehen, die zur gleichen Zeit passiert sind. Und sie hat es dann chronologisch geordnet. So ging's los.
Fangen wir nochmal an. DJ Bobo, der kleine Junge, der aufwächst in so einer Dorfidylle. Wir haben Berge, wir haben unglaublich viel Grün. Du hast viel Zeit auf dem Bolzplatz verbracht, kanntest deinen leiblichen Vater nicht, bist aber in so einem Nest der Liebe, so nenne ich das jetzt mal, mit deiner alleinerziehenden Mutter. Am Anfang, später kam ein Stiefvater dann dazu und den Großeltern aufgewachsen. Warst du so ein schüchterner Junge? Warst du der Draufgänger? Wie warst du als Kind?
Nee, ich war schon ein bisschen der Klassenclown. Das schon. Und ich war immer hinter den Röcken her. Also später, als ich so 13, 14 war, das war mein Antrieb, den Mädchen zu gefallen, irgendwie in einer Form. Und das zuerst natürlich, dann kam Sport, ganz wichtig. Fußball war für mich mega wichtig damals. Und Musik kam dann so mit 15 in der Pubertät so richtig dazu.
Das kommt dann doch ein bisschen besser an bei den Mädels, ne? Als ein Torschießen, oder?
Ja, vor allem, ich war ja nicht der Goalgetter. Ich war der Mittelfeldspieler, der die Bälle verteilt, total unspektakulär. Ah. Der die Tore schießt oder der Torhüter, die sind schon die spannenderen gewesen.
Klar, haben die Heimmomente. Dann warst du also selten begraben unter diesem riesigen Haufen der
sehr
Kollegen.
Selten.
Welche Werte wurden dir in deinem Haus vermittelt, in deinem Elternhaus?
Ja, diese Grundwerte, Anstand, Respekt, einander helfen. Holz holen wollte ich gerade sagen, aber das weiß niemand, was das ist. Wir hatten noch eine Holzfeuerung. Und da musste ich dann im Winter, immer für die Mutter das Holz von draußen reinholen, damit am Morgen das Haus warm wurde. Also es war eine Holzheizung. Und solche Dinge, dass das immer der Jüngste macht und so, das wurde mir so gelernt und das fand ich immer gut.
Also eben auch Verantwortung tatsächlich dann übernehmen. Wofür bist du denn heute dankbar aus den Werten, die dir damals vermittelt wurden? Weil so eine große Karriere, dafür braucht man ja auch eben Verantwortungsgefühl, man braucht unglaublich viel Disziplin, so stelle ich mir das vor. Gibt es etwas, was du mitgenommen hast aus deinem Elternhaus, ohne dass deine musikalische Karriere nicht möglich gewesen wäre?
Also was mir jetzt sofort einfällt, ist der Respekt vor anderen Religionen und anderen Farben. Das habe ich so mitbekommen von den Großeltern, dass man respektvoll umgeht mit ausländischen Menschen oder anderen Kulturen. Nur weil wir sie nicht verstehen, ist das nicht automatisch schlecht. Und das hat mir sehr geholfen bei den Reisen durch die ganze Welt mit der Musik, dass ich immer sehr offen auf die Leute zugegangen bin, egal ob in China oder Mongolei oder wo auch immer. Das haben die Leute sehr gemocht und das war ganz spannend.
Klar, und du hattest natürlich auch immer schon bei deinen ersten Freundeskreisen auch immer eine sehr multiethnische Truppe um dich herum. Aber wenn man sich eine politische Lage momentan in Europa ja anschaut, geht es ja eben gerade wieder darum, etwas nationalistischer zu denken, in Teilen der Region auch nationalistischer zu wählen, das eigene Land nach vorne zu stellen. Da ist ja eben diese Durchlässigkeit dann nicht da. Macht dir das Angst?
Nein. Das ist in der heutigen Zeit, ich bin total entspannt, was das angeht. Das regelt sich alles von alleine. Das ist eine momentane Angst, die die Menschen haben, die um ihren geografischen kleinen Kreis direkt geht. Den wollen sie jetzt wieder ein bisschen stärken dadurch, aber das wird sich alles einpendeln. Ich bin da komischerweise gegenüber allen anderen viel entspannter.
Ist Demokratie stark genug?
Ja, vor allem durch die neuen Medien. Du kannst nicht mehr ganze Völker manipulieren. Und die Informationen sind überall erhältlich. Das war früher anders. Deshalb habe ich null Angst, wenn es um das geht.
Jede Karriere beginnt mit einem Traum. Auch du hast geträumt und hast manchmal in deinem Kinderzimmer sogar ganz bestimmte Moves gemacht. Darüber reden wir gleich, ja. Das Glas greifen oder das Seil ziehen oder
die ganz speziellen,
coolen Moves. Ja, unser Gast des Tages ist auch gegangen nach Amerika, um dort seine ersten Videos für seine Musikkarriere zu drehen am Times Square in New York. Und wer das ist, das wissen wir natürlich, denn Sie hören ja jetzt hier den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist heute DJ Bobo. Also Videodreh in New York, nicht etwa hier in Europa. Aber es gibt bestimmt noch mehr, lieber Bobo, was auf den Titel deines aktuellen Buches ganz gut passt. Popstar, der ganz normale Wahnsinn. Was glaubst du denn, was war denn der größte Wahnsinn damals, den du, als es so abging mit deiner Karriere, dann tatsächlich erlebt hast?
Oh, ich glaube, das war, doch, ich weiß es. Das war damals, als wir das erste große Geld bekamen und das sofort in die Bühne und das Bühnendesign und den Bühnenbau investiert haben. Das war eine 250.000 D-Mark. Und wir hätten die alle so gern genommen, um irgendwelche Büros hübscher zu machen oder irgendwas anderes. Und wir haben sofort gemerkt, wir müssen in die Professionalität investieren, sonst geht das so schnell wieder weg, wie es kam.
Das ist dann ja schon sehr professionell gedacht zu sagen, wir investieren in die Bühne. Warum gab es denn Bedarf?
Wir haben gemerkt, dass die Eurodance-Welle, die so Anfang 90er begann, die hat Mitte 90er den Fall ganz schnell, das ging dann ganz zügig voran. Ich habe gemerkt in Interviews, dass dieselben Leute, die sagten großartig, sagten, was ist denn das für ein Mist? Und du hast ja alles gleich gemacht, aber die Welle ging weg. Mhm. Und die spült alles mit runter. Und so haben wir uns wirklich versucht festzuhalten mit Professionalität und mit einer Weiterentwicklung, damit wir eine Chance haben, wenn die Welle nach unten geht, dass wir uns noch irgendwo festklammern können an einem Schiffsrand oder sowas. Das haben wir dann versucht.
Das heißt, die Investition hat sich natürlich gelohnt. Auf der anderen Seite ist dieser Wahnsinn ja auch, das beschreibst du in einem dieser Fotos mit der schweizerischen Air Force One sozusagen, mit, ich weiß nicht, zwei Piloten und
zwei Stewardessen.
Sexy Stewardessen für sechs Leute. Musstest du dich da manchmal kneifen oder konntest du es einfach auch bedingungslos genießen, so ein Luxus dann?
Nee, die Air Force One-Geschichte war ja ein Fehler. Die muss
das
man
war
kurz
eine Fehlbuchung, genau. Erzähl mal.
Wir hatten drei Konzerte in Estland, Lettland, Litauen hintereinander und da gab es gar keine Linienflüge dahin. Damals. Gab es das nicht, genau. Also hatten wir so eine kleine zweimotorige Maschine, normalerweise immer, wo sechs Leute reinpassen, alles cool. Und mein neuer Mitarbeiter, der war neu in der Branche und der hat dann den Flieger gebucht. Daraufhin habe ich ihn gefragt, klappt das alles mit dem Flugzeug? Sagt er, ja logisch, alles gebucht, klappt alles super. Und hat er von der Veranstalter das Geld auch schon überwiesen? Sagt er, ja, es kommt noch und wir sind da dran, aber alles kein Problem. Dann kommen wir am Flughafen an und dann steht da auf der linken Seite unser Schweizer Bundesratsjet, das Nationalflugzeug. Das ist eine Falcon 20 so mit 18 Plätzen, nicht so groß wie die Air Force One natürlich. Und dann denke ich noch, wow, cool, die Tür ist offen, wer fliegt denn wohl heute von unseren Politikern weg? Und dann kommt die Stewardess und holt uns ab und führt mich zu dem Flugzeug und ich denke, das ist irgendwie falsch, weil die kleineren Maschinen stehen da drüben. Dann sagt die, hallo, die Piloten stehen da am Eingang, Hände hinterm Rücken, guten Tag, Herr Baumann, willkommen auf Ihrem Flug. Und in dem Moment begreife ich, ach du meine Güte, der hat diesen Flieger gebucht, der kostet in der Flugstunde 7.000 Franken. Wir kriegen ja nicht mal annähernd so viel Gage, dass wir das Flugzeug reinholen können. Und alle meine Mitarbeiter, die fünf, die noch dabei waren, fanden das mega cool. Und ich wusste in dem Moment, nein, nicht cool.
Bist du cool geblieben oder hast du nur die Zahlenratter gehört?
Nein, ich bin cool geblieben, bis ich wusste, dass dann das Geld von den Konzerten auch nicht kam.
Okay,
und dann, das ist hart. Dann sind wir nach dem zweiten Konzert sind wir dann nach Hause geflogen, haben dann auch abgebrochen. Also wir sind dann zurück. Das dritte hat nicht mehr stattgefunden.
Oh no, aber die Maschine war da und die wollte natürlich bezahlt werden. Gut, dass die Karriere dann noch lange, lange anhält, um diese Rechnung zu begleichen. Oder ist die heute noch offen, während wir miteinander sprechen?
Nein. Alles gut, das ging dann zügig. Aber sogar der Mitarbeiter ist geblieben. Ich habe den nicht gefeuert. Weil Leute dürfen Fehler machen und er hat es ja super gut gemeint. Wir haben
komm, wie viele Monate hat er umsonst gearbeitet?
Nee, das ist dann mein Bock, weil es ist ja mein Mitarbeiter. Aber er hat sich schon scheiße gefühlt.
Das ja, ich, das glaube ich. Da musste er wahrscheinlich sehr viele der Drinks dann nehmen von den tollen Stewardessen. Wenn man sich vorstellt, man wird in einem kleinen Dorf groß, in dem es gar keinen Club gibt und ich glaube auch nach 17 Uhr keinen Bus mehr, der dann da durchfährt. Kölleken, spreche ich das falsch aus?
Nein,
die
perfekt.
Schweizer sagen es wahrscheinlich anders, aber
nein, richtig.
Wie kommt dann der Hip-Hop nach Kölleken?
Übers Kino. Es gab damals in der nächstgrößeren Stadt mit 20.000 Einwohnern gab es 2 Kinosäle und da lief Beat Street und Flashdance, der Film Flashdance. Und da gibt es eine ganz kurze Sequenz drin, wo ein Breakdancer auf der Straße tanzt und sie, die Schauspielerin, guckt dem zu und freut sich da. Das ist so eine einminütige oder zweiminütige Szene.
Auf dem Weg zur Arbeit
ist sie da und da guckt sie zu. Und ich denke, was macht denn der da? Das ist ja cool.
Und alle anderen haben wahrscheinlich auf die Szene geguckt, wo sie auf dem Stuhl sitzt und der Wasserschwall über sie kommt.
Ich auch, natürlich.
Gut, aber hängen geblieben ist.
Und dann habe ich gedacht, ja Moment, wenn so ein hübsches Mädel einem Typen zuguckt, der da auf der Straße tanzt, dann könnte ich das doch auch lernen. Nein. Ich fand das einfach unglaublich toll.
Und was hat die Musik denn mit dir gemacht? Was ist genau passiert? Also ich kann mir vorstellen, viele waren von der Musik begeistert, aber die Moves dann tatsächlich drauf zu haben, ist ja nochmal was anderes.
Ja, das ist dann wieder Fleiß. Das ist eine... Ich war dann sehr fleißig und auch talentiert. Das tänzerisch war gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt im Nachhinein, wenn ich alte Videos sehe, denke ich nicht, oh Gott, wie schlecht. Denke ich, wow, war ich mal so gut.
Welcher Move geht heute nicht mehr in deinem Alter?
Also so diese, alles was am Boden ist.
Dieser Spin auf der Schulter oder auf dem Kopf?
Die Windmill, die Backspin und all das geht nichts mehr. Vielleicht einmal noch, aber dann tut alles weh eine Woche lang.
Danach erstmal Reha und mittlerweile reist du. Hast du Masseur dabei oder einen Physiotherapeuten? So schlimm ist noch nicht, ne?
Nein.
Und wollen wir einen Song spielen?
Oh ja.
Wünsch dir einen.
Was hast du denn? Einen von mir?
Ja.
Einen alten?
Ja, kannst einen alten, sowas wie Freedom oder willst du einen neuen?
Mir gefällt was Neues. Ich hätte gern Get On Up.
Okay, den spielen wir hier beim HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und René Baumann. Gleich geht's weiter. Sie hören den HR3 Sonntagstalk mit René Baumann, der als DJ Bobo eine Weltkarriere hingelegt hat und 2017 wieder on Tour ist, hier bei Bärbel Schäfer. Und wir müssen, wenn wir über die 90er reden, auch unbedingt nochmal über Haare sprechen, René.
Welche Haare?
Deine Haare.
meine?
Pony bis zur Nasenwurzel, ja. Wo sie jetzt sind, das...
ich weiß nicht.
Meinst du, es kommt vom Blondieren?
Nein, das ist nicht davon. Dann hättest du ja auch keine mehr.
Dann hätte ich auch keine mehr. Bei mir gehen sie an der Ecke ehrlich gesagt auch ein bisschen raus. Du hast das beschrieben in deinem Buch, DJ Bobo Popstar, der ganz normale Wahnsinn. Es sind sehr, sehr schöne Fotos drin. Blondierte Haare, Pony vorne lang und blond und hinten dunkel.
Fokuhila.
Also du hast auch echt nichts ausgelassen, oder?
Nichts. Ich war ein Trendsetter, aber ich war der Einzige, der das gedacht hat.
Wenn du die Bilder heute nochmal siehst, was denkst du?
Ja, das sind dann die Bilder, da gucke ich zurück und denke, nein.
Und wer hat dir wann gesagt, die müssen jetzt mal ab? Kann ich mir vorstellen, du hast ja lange Zeit die Haare auch sehr, dann nicht gefärbt, aber lang gehabt. So ein bisschen wie Agassi, ne? Als Tennisspielerin habe ich immer geguckt. Okay, hinterher wusste man, das war eine Perücke. Bei dir waren die aber echt bei Agassi.
War das bei Agassi? Der hatte eine Perücke?
Ja, das weiß man aber auch.
Ich nicht, wusste ich nicht. Okay.
Red mit mir und erfährst Neues.
Ich merke das gerade.
Soll ich dich in den Arm nehmen?
Aber der konnte doch nicht Tennis spielen mit einer Perücke.
Nein, aber er hatte nachher, als es dann etwas...
Ich habe auch im Fernsehen gemerkt, dass ich hinten keine Haare mehr habe.
Oh, wenn die Kamera so um einen rumfliegt.
Genau, weil das siehst du ja im Spiegel nicht. Und dann sitze ich in der Jury von so einer großen Schweizer Unterhaltungsshow. Und dann kommt der Kamerakran, dann denke ich, ja, lustig, der rechts außen hat keine Haare mehr hinten. Das bin ich. So habe ich es das erste Mal gesehen.
Und der Rest war dann noch lang. Und irgendjemand hat dir dann gesagt, man muss sie abschneiden oder hat deine Frau diesen mutigen Schritt gewagt?
Das war schon ein bisschen vorher, da war noch alles da. Die großen Erfolge waren da und wir hatten das Fotoshooting zu einem Cover des Magic-Albums 1998. Und mitten in dem Fotoshooting sagt der Friseur, möchtest du nicht ein bisschen schneiden? Sag ich, ja, mach mal ein bisschen. Ich sah ja aus wie einer von der Kelly-Family damals. Ja. Ein Rapper mit langen Haaren und runder Brille.
Völlig. Also du hast an Spitzenschneiden gedacht, nur ein bisschen
spitzer. Genau, ich dachte an Spitzenschneiden und dann kommt meine Frau rein und sagt, ach, schneid ruhig richtig, so ein kleiner Imagewechsel tut gut. Ja, und dann wurden die richtig kurz. Ich war aber total happy damit. Ich habe gedacht, cool, ich bin erwachsen. Jetzt ist gut.
Aber du brauchtest den Impuls im Grunde von außen.
Ich habe ja gedacht, dass das ganz wichtig sei, dass ich immer gleich aussehe. Deshalb dachte ich, weil ich konnte mir da nicht vorstellen, warum zum Henker gibt es Bravo-Poster von mir und Dinge, das muss ja irgendwas sein. Und die Kelly sahen ja auch so aus und alle sahen so ein bisschen wild aus. Also dachte ich, wahrscheinlich ist das gut. Wusste aber nicht genau, dass es total egal war.
Naja, gut, es geht ja eigentlich um die Musik, aber man will das dann wahrscheinlich erfüllen und denkt, die Fans kennen mich dann so und ich darf mich tatsächlich nicht verändern. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Ihr habt gesprayt, ihr habt die Moves geübt, die man braucht für den Hip-Hop, also Backspin, Freeze und so weiter. Es gab die ersten Battle und aus dieser Battle mit deinem heutigen oder langjährigen Mitarbeiter Olli ist dann eine Freundschaft geworden. Was brauchst du, um Leute in dein Team und an dich ranzulassen? Was musst du spüren?
Fleiß, Wille, Ehrgeiz, Professionalität, das sind die Hauptdinge. Und ich muss spüren, dass er nicht mich aussaugen will und dass er sich interessiert für das, was wir tun. Der Mensch mir gegenüber. Ich gehe sofort mit offenen Armen auf die Leute zu, aber ich habe auch sehr gute Antennen und Sensoren. Ich spüre, wenn jemand es nicht ernst meint oder wenn jemand die Dollarzeichen in den Augen hat, das spüre ich.
Weil man merkt in deinem Buch Popstar, der ganz normale Wahnsinn, dass du einfach ein Netzwerk um dich herum hast. Du bist treu und die sind dir aber auch treu. Also es sind für diese Branche sehr, sehr ungewöhnlich ganz lange berufliche Beziehungen. Jemand, der dein Büro leitet, dein Tourmanager. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, es fühlt sich gut an, sich mit Leuten zu umgeben, die dir nicht nach dem Mund reden, sondern die mit dir reden. Nicht für dich, sondern mit dir. Und die bringen dich dann auch weiter. Das ist auch so ein Punkt. Ich habe Probleme, wenn Leute stehen bleiben. Im Zeitalter der neuen Medien, wenn die anfangen zu jammern. Wir haben schon sehr früh erkannt, dass die Musikbranche mit CD-Verkäufen nicht funktionieren wird. Und meine Mitarbeiter wollten dann zuerst natürlich das festhalten. Nein, nein, und CD-Raubkopierschutz und so weiter ist wichtig. Nein, geh offen auf neue Dinge zu. Und die Leute, die nicht mitkommen, die lasse ich dann auch gehen. Und die, die mitkommen und mich auch voranbringen und mich auf das nächste Level bringen, die nehme ich mit. Das brauche ich auch.
Aber du bist dann eben jemand, der auch Neuem gegenüber neugierig ist, der sich auch selbst überraschen kann.
Ja, man, es ist so schön, sich auszuruhen auf dem, was man kennt. Es ist so angenehm. Mhm. Ich denke das auch jedes Mal, wenn irgendwie meine Kinder mit einer neuen App kommen oder irgendwas oder Musical.ly und weiß ich, wie das alles heißt. Es ist so schön zu sagen, interessiert mich nicht. Okay, los, zeig her, wie geht das? Da muss ich mich schon auch unterdessen aufraffen mit diesen ganzen vielen neuen Möglichkeiten. Aber man darf ja nicht aufhören, sich dafür zu interessieren, sonst kommt sofort der Rückschritt und der Stillstand.
Also das würdest du ganz klar als Fazit so sagen. Bleibt man stehen, dann wird man auch tatsächlich abgehängt.
Ja, und man wird auch von den Leuten nicht mehr ernst genommen. Leute über, sage ich mal, 70, die keine E-Mails lesen können oder so, die verlieren einfach gewisse Kontakte.
Na, stehen geblieben bist du ja nun nicht. Also du hast dich immer allem geöffnet. Ich glaube, das ist eben auch der Lohn für diese 25 Jahre Karriere auf der Bühne, in der Öffentlichkeit stehen als DJ Bobo. Und ich würde sagen, wir posten gleich mal unser gemeinsames Foto, lieber René. Und ja, du sagst ja mal, dein Privatleben ist nicht so spannend. Ich glaube, das stimmt ja gar nicht, denn dazu mehr gleich. In der Hall of Fame ist mein HR3 Sonntagstalk-Gast, glaube ich, schon längst drin. Das ist nämlich heute DJ Bobo. Ich bin Bärbel Schäfer und ja, lieber René, es ist ja irgendwie lange her, dass du in Schweizer Fußgängerzonen Breakdance gemacht hast und dort eben auch deine ersten Autogramme unterschrieben hast. Wenn man so lange in der Öffentlichkeit steht, dann hat man ja auch seine eigenen Erfahrungen mit der Klatschpresse und das eben nicht nur mit der schweizerischen. Bist du jemand, der sein Familienleben ganz aus der Öffentlichkeit heraushält oder ist eher in die Öffentlichkeit stellt?
Ja, ich gehe damit eigentlich ziemlich entspannt um, bin aber uninteressant für die Boulevardmedien. Das passt mir sehr gut.
Warum?
Weil ich keinem dieser Klischees wahrscheinlich entspreche, die spannend sind. Zu wenig Skandale, zu wenig Drogen, Alkohol, zu wenig Weibergeschichten. Es ist einfach langweilig. Es gab mal eine Aussage von einer dieser großen Frauenzeitschriften. Der ist nur interessant, wenn er heiratet oder sich scheiden lässt. Ich glaube, das waren die beiden. Das ist eine klare Aussage.
Und dazwischen können ja Jahre vergehen.
Genau, das ist gut so. Also ich muss das nicht schützen. Das passiert von alleine, dass da nichts ist. Du musst einfach nicht aktiv dumme Dinge tun.
Und ist das, wenn man in der Schweiz dann auch lebt, nochmal anders?
Ja, das ist wirklich noch ein bisschen heile Welt. Die Journalisten fragen auch vorher an. Fragen, wann willst du es gegenlesen? Welches Foto möchtest du? Es gibt fast keine Paparazzi-Geschichten. Ganz wenig. Das ist wirklich so, weil wir haben nicht dieses unendliche Streben nach, ich möchte was Besonderes sein. Das ist in unserer Gesellschaft der direkten Demokratie nicht so wichtig, weil alle sind gleich, basta. Das fühlt sich auch so an im Land.
Aber trotzdem gab es ja mal eine Situation, da muss ich gerade dran denken, wo natürlich die Journalisten dich schon angerufen haben, was dann auch sehr privat war. Da ging es ja um deinen leiblichen Vater. Deine Eltern kamen beide aus dem Hotelgewerbe, große Liebe, hat aber nicht geklappt in den 60ern. Und er ist zurück nach Italien gegangen, dein Vater, und deine Mutter ist in der Schweiz geblieben. Sie hat daraus nie ein Geheimnis gemacht, aber es gab eigentlich nie einen wirklichen Kontakt. Und dann hat ja mal eine Zeitung angerufen und gesagt, hallo, willst du ihn treffen?
Nee, die haben ihn dann ausfindig gemacht, haben ihn gefragt, ob er mich nicht treffen will. Er sagt natürlich ja, klar, weil er wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht. Und da haben wir uns dann zurückgezogen und haben dann gesagt, ich möchte natürlich nicht vor laufenden Kameras meinen Vater zum ersten Mal sehen.
Mit 30 dann oder Anfang 30.
Genau, ja. Das macht man nicht. Ja, das fühlte sich komisch an. Aber da hat man sich dann schon eher eben zurückgezogen.
Wie begegnet man einem Menschen, wenn man selber schon ein fertiger Mensch ist und steht ihm dann gegenüber? Guckt man erstmal nach Äußerlichkeiten, die übereinstimmen, oder will man was aus seinem eigenen Leben erzählen? Wie ging es dir denn da?
Genau in der Reihenfolge. Da kam ein kleiner Mann ohne Haare auf mich zu und dann wusste ich, jawohl, das wird meine Zukunft sein, da werden auch nicht mehr viele sein. Und dann hat er dieses gütige Lächeln im Gesicht. Und danach hat er ganz toll gemacht, hat er ganz viele Fotoalben mitgebracht von der italienischen Familienseite, weil ich kannte ja weder meinen italienischen Großvater noch die Herkunft des Namens, ich wusste ja von nichts. Und so hatten wir dann Gesprächsstoff. Du hast ja keine gemeinsame Vergangenheit, also kannst du über gar nichts
eigentlich
reden.
Eigentlich ein Fremder.
Genau, das ist ein fremder Mann und so lernst du dich dann langsam kennen. Ah, das ist mein Großvater, ah, der hatte da einen Gemüseladen in Neapel und so. Und dann, das war ganz spannend. Dann hast du extrem viel Information gekriegt, wo du herkommst.
Also eine neue Welt. Hast du eine neue Verwandtschaft kennengelernt, neue Cousinen, neue Halbgeschwister?
Ja, bei alles, genau,
das volle ganze Programm. Paket, das volle Programm.
Das hat dann aber ein paar Jahre noch gedauert, das war dann eher langsam und da kam es dann auch so, wo dann all die Brüder vom Papa und alle da waren und zum ersten Mal den verlorenen Sohn zurückgekriegt haben, das war dann so, wie wenn ein UFO landet, da gucken dich auch alle nach Äußerlichkeiten an und sagen, schau, das hat er vom Vater, das hat er da und so, ja, das war so. Und es war auch meine Mutter mit dabei, das war ganz schön.
Ach, das ist doch auch ganz schön.
Die kam dann mit und die haben sich ja immer vertragen. Das Problem, das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, warum er mich nicht hätte sehen sollen damals, war, dass die Familie gedacht hat, er nimmt mich dann mit nach Italien. Und damals war das nicht so einfach.
Da am Wochenende mal hin und her pendeln als Junge mit Rucksack.
Auch die Rechtssituation. Wenn dann der Papa sein Kind mitnimmt nach Italien zum Beispiel, ein Baby, das konntest du nicht einfach einem Amt anrufen und zwei Tage später war der wieder zurück. Das war mit Briefe schreiben, das ging über Monate. Und ich glaube, die hatten einfach Angst, dass er vor lauter Sehnsucht seinen Sohn mitnimmt.
Eigentlich ist es ja auch so eine ganz große Liebesgeschichte. Die Liebe der beiden ist ja nie so, wenn ich das richtig verstanden habe, weggegangen. Trotzdem hat mich bei dieser Geschichte überrascht, du bist ja ein neugieriger Mensch. Das nicht mit vielleicht 18 oder du hattest ja auch schwierige Phasen innerhalb der Familie mit deinem Stiefvater, dass man dann sagt, ich bin neugierig, ich möchte wissen, wer ist mein leiblicher Vater.
Ja, das... Ich habe dann halt gedacht, und das war eine Fehlinformation, die ganze Jugendjahre über, er will mich nicht sehen. Das dachte ich, er interessiert sich nicht für mich. Das stimmte aber nicht. Ich habe dann von meiner Mutter den ganzen Briefwechsel mal gekriegt, vor etwa 7 Jahren oder so. So ein Riesenkarton mit vergilbten Briefen drin. Und dann stand halt drin, wie er sein Baby sehen möchte und er ist mit dem Zug in 12 Stunden da und warum denn nicht? Und dann schreibt sie ihm zurück, 2 Monate später. Natürlich, per Brief. Es ist besser, wenn du ihn nicht siehst für dich und so weiter. Und dann wieder 2 Monate später kommt wieder der Brief von ihm.
Dann bist du schon eingeschult worden.
Ja, ungefähr so. Und dadurch hatte ich das Gefühl, er interessiert sich nicht für mich, weil mir wurden die Briefe nicht gezeigt.
Und heute, 2017, würdest du sagen, ja, das ist mein Vater?
Nein, natürlich nicht. Ja, das ist der Mann, dem ich mein Leben zu verdanken habe, dass ich hier bin. Und das ist ein guter Mann gewesen, ganz ein herzlicher, gütiger Mensch. Und schade habe ich nicht mit ihm aufwachsen dürfen, weil das hätte mir so viel gebracht. Weil ich habe ja Halbgeschwister dann gekriegt. Er hat dann 10 Jahre später geheiratet. Und da gab es 2 Geschwister draußen. Das sind auch ganz, ganz gute Menschen geworden. Und er hätte gut getan in der Familie. Es wäre schön gewesen.
Und damit teilst du ja natürlich auch so ein bisschen das Schicksal mit vielen, bei denen das wahrscheinlich eben auch so war. Gleich mehr mit dir, lieber René Baumann, bekannt als DJ Bobo. Sie hören den HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Beim HR3 Sonntagstalk ist René Baumann heute unser Gast des Tages. Das freut mich ganz besonders, dass wir uns gegenüber sitzen, weil wir haben uns beide mal reingeschlichen oder versucht, richtig nah ranzukommen an Robbie Williams. Wann war das? In den 2000ern, ne? Oder sogar genau 2000?
Es war die erste große Stadiontour von Robbie Williams in Köln und wir zwei haben eine Fernsehsendung gemacht. Und danach wollten wir unbedingt an dieses Konzert und sind da irgendwie über den Zaun geklettert, hatten aber doch Pässe, aber doch nicht Backstage. Und waren aber ganz beseelt, dass wir da dabei waren.
Jetzt bist du 2017 auch on Tour. Wie heißt die aktuelle Tour? Wie spreche ich das richtig
Mysterial.
Aus? Mysterial heißt
es. Das ist eine Wortschöpfung, weil es eine Zeitmaschine ist. Ich habe eine Zeitmaschine erfunden für diese Tour.
Jetzt lass mich raten, das setzt sich zusammen aus Story, Storytelling.
Mystery.
Woo.
History.
Alles creative.
Mögliche. All right, creative.
Was bekomme ich, wenn ich eine Karte kaufe?
Du siehst innerhalb von 2 Stunden die halbe Menschheitsgeschichte. Wir reisen nach Alexandria, 40 vor Christus mit der Zeitmaschine. Da kommt ein riesengroßer Kopf von einer Sphinx auf die Bühne. Die Frauen tragen diese wunderschönen Gewänder. Dann geht es in die Steinzeit. Sehr lustige Kostüme, vor allem bei den Männern, passt nichts. Dann geht's.
Also du lässt die Haare wieder wachsen, ja?
Das geht nicht. Der Einzige, der immer gleich bleibt, bin ich.
Obwohl, das ist eigentlich auch sehr schön in deinem Buch, dass man aus diesen Fotos auf den 90er noch richtig Brustbehaarung sieht. Das gibt's ja heute.
Agassi hatte die doch auch.
Ja, genau.
Sind wir wieder beim Thema. Und dann geht's noch nach 1887 Paris. Dann geht's nach 1993 mit der Zeitmaschine, wo die ersten Hits kamen, und dann in die Zukunft.
Schön. Und das Ganze dauert richtig?
Etwas über 2 Stunden, ja, und ist mit über 30 Menschen auf der Bühne wird das aufgeführt. Und das Spezielle daran ist, wir wechseln die Bühne in Sekundenschnelle. Und die Kostüme und alles wechselt in Sekundenschnelle.
Habe ich auch nicht anders erwartet bei dir, dass mal irgendwas langsam oder ruhig dann tatsächlich läuft. Und bei 25 Jahren, dass du so lange schon dabei bist, kneifst du dich manchmal?
Ich freue mich enorm, dass ich immer noch im Verein der ganz Großen mitspielen darf. Das ist unglaublich und wir tun auch was dafür. Aber kneifen, nein, ich freue mich extrem. Also ich stehe hinter der Bühne wie ein kleiner Junge jedes Mal, wenn wir spielen, und denke, danke vielmals, dass ich jetzt gleich da raus darf und dass da so viele Menschen mit uns zusammen diese Reise mitmachen. Das ist unglaublich.
Haben sich die Fans geändert in den 25 Jahren oder seid ihr alle zusammen erwachsen geworden?
Nee, die haben sich massiv verändert. Zuerst waren es die Clubgänger, die 18- bis 20-Jährigen. Dann kamen die Teenies dazu. Als die Bravo einstieg und auf DJ Bobo aufmerksam wurde, kamen plötzlich die 10- bis 18-Jährigen dazu. Dann gingen die 18- bis 25-Jährigen wieder. Es war ein heilloses Durcheinander. Und irgendwann kam die Familie. Das war dann der Punkt, wo es ganz breit wurde. Und heute hat es wirklich vom 15-Jährigen bis zum 65-Jährigen sehr, sehr breit aufgestellt, das Publikum.
In deinem Buch über diese unglaubliche Karriere schreibst du ja, dass du manchmal als Musiker ein bisschen unterschätzt wurdest. Aber ich glaube, nach 25 Jahren unterschätzt sich doch eigentlich keiner mehr, oder?
Ja, das war eher am Anfang der Fall. Es kommt ein bisschen komisch rüber. Das klingt dann so, als wäre da ein frustrierter Typ.
Man weiß gar nicht, was ich alles geleistet habe.
Nein, so ist das nicht gemeint. Das war am Anfang der Musikkarriere, wurde die ganze Eurodance-Welle unterschätzt. Das war halt einfach Mist, aber irgendwie erfolgreich für die Kritiker. Da gibt es aber eben wirklich großartige Songs, die auch heute noch funktionieren.
An welche denkst du?
Ja, What is Love, an Rhythm is a Dancer, Faithless, Insomnia. Da ist der Titel grandios. Und die sind halt in der Zeit entstanden, wo man das als Trash abgetan hat. Das war aber nicht so. Die Amis wussten damals nicht, wie ihnen geschieht, weil die Europäer hatten während 5 Jahren die Oberhand in der Musikbranche. Und die Amis haben versucht, das wieder zurückzukriegen. Und das meinte ich eher mit unterschätzt, dass die ganze Szene etwas unterschätzt wurde. Weil da gibt es tolle Kompositionen, die kannst du auch mit einer Gitarre spielen und die funktionieren bestens.
Und das Leben on Tour, hat sich da was verändert in den letzten 25 Jahren? Bist du jetzt irgendwie ruhiger oder brauchst ein anderes Hotelzimmer und schläfst nicht mehr im Tourwagen? Oder was würdest du sagen, hat sich verändert bei diesem Leben on Tour?
Die Familie bestimmt. Auch hier.
Nach den Kindergeburtstagen kannst du in bestimmten Städten sein,
nein,
oder nicht?
Nein, viel besser. Wir spielen nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und gehen Montag, Dienstag, Mittwoch heim, wenn es irgendwie geht. Damit wir da ein geregeltes Leben für die Kinder haben.
Aha.
Das ist der Punkt. Die
das
bestimmen.
Heißt, alle sind mittlerweile dann auch Familienväter, Familienmitglieder, und das hat sich sicherlich geändert.
Also die ganzen Leute, die mit auf Tour sind, freuen sich, dass wir anfangs der Woche 3 Tage zurückgehen zur Familie. So haben alle ein geregeltes Leben und das Das bringt schon
aber
Stabilität.
Aber in den 90ern wäre das nicht gewesen. Da hättet ihr einfach alles mitgenommen.
Voll drauf los.
Wie bist du diese Sekunden, bevor du dann auf die Bühne gehst oder noch Backstage bist?
Auch das hat sich verändert die letzten 25 Jahre. Früher Angst. Oh mein Gott, hoffentlich genüge ich dem, was ich gleich zu tun habe. Mhm. Übelkeit sogar teilweise. Übel. Heute unglaubliche Freude. Stolz, ich weiß, wir haben was Gutes mitgebracht. Gleich geht's los. Macht euch auf was gefasst, Leute. Ich bin sowas von hungrig.
So, und wer auf deine 25 Jahre Mysterial, die große Jubiläumstour, ganz gerne kommen möchte, und das in Frankfurt, dem sei gesagt, du spielst in der Festhalle, weißt du wahrscheinlich noch gar nicht wann, am Donnerstag, den 25. Mai.
Also. Siehst du? Ja.
Und wir hören uns gleich wieder hier beim HR3 Sonntagstalk mit René Baumann, DJ Bobo und Bärbel Schäfer. There is a party. Man muss mitsingen, egal ob man will oder nicht. Und bei Ihnen läuft vielleicht auch schon die Faschingsparty. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist heute, haben Sie gerade gehört, DJ Bobo. Und in den 80ern warst du ja der Junge aus dem Schweizer Dorf Kölleken, der einen ganz, ganz großen Traum hatte. In den 90ern warst du bereits ein Superstar. Und es gibt so ganz schöne Kapitel in deinem Buch, Popstar, der ganz normale Wahnsinn. Da geht's um Starschnitter aus der Bravo. Du standst ja auf Madonna und auf Kim Wilde. Wie viele Teile waren das nochmal bei diesen Starschnitten? 6 oder 8?
Ja, 8 Teile? Für Lebensgröße waren es wahrscheinlich noch mehr.
Also, 8, genau. Und dir fehlt
8 oder 10. Ja.
Genau, und dir fehlte irgendwann mal was bei Kim Wilde. Was
der Oberschenkel.
Der Oberschenkel. Und den hast du aber in echt auch mal gesehen. Ja?
Also, ja, zum Glück. Ich war so beruhigt. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Problem es war. Ich habe ihn nicht gekriegt. Den Oberschenkel von Kim Wilde, weil es gab kein Internet. Du konntest es ja nicht nachbestellen.
Das Heft nicht gekauft hast?
Das war's. Der war weg. Ich habe im Dorf alle gefragt, wer hat die Ausgabe von vor 4 Wochen noch? Und es hatte sie halt keiner. Oder keiner wollte es rausrücken, was auch immer. Also hat mein Starschnitt wirklich an der Türe gehangen von Kim Wilde ohne ihr Oberschenkel. Das hat mich so aufgeregt die ganze Zeit. Das habe ich ihr dann auch gesagt, dass ich ganz glücklich bin, dass es ihr gut geht und der Oberschenkel da ist.
Wenn man selber plötzlich die Stars trifft, die vorher noch im Zimmer an der Wand hingen, im Kinderzimmer an der Wand, wie ist das denn dann eigentlich?
Du freust dich, wenn sie keine Ekel sind. Du freust, weil das.
Bist du da oft enttäuscht worden?
Ja, leider bei den ganz Großen ist es meistens so, die sind am entspanntesten. Also Phil Collins oder Tina Turner, diese ganz Großen, die sind völlig entspannt. Aber so diese Mittelgroßen. Oder die Genies, die sind sehr schwierig, die Genies. Wenn du dann an Genie ranläufst und ihm eigentlich nur den Respekt auch zollen willst.
Wahrscheinlich dann auch.
Ja, die wissen gar nicht, die können das nicht einordnen. Die sind durcheinander und du willst keine verstörten Vorbilder. Mhm. Und die sind aber oft völlig durch den Wind und das möchtest du nicht sehen. Das ist dann der Moment, wo du dann traurig wirst und denkst, ich habe gerade so ein Konzert gesehen in Las Vegas mit meiner Frau zusammen. Sie ist ein großer Fan von Babyface. Das ist ein Songwriter, ein amerikanischer. Und der hat da gespielt und wir sind dahin in einem kleinen Venue mit 1000 Plätzen. Und sie sagte einfach, lass es bitte kein Arsch sein, lieber Gott, lass es bitte. Sie hatte so Angst, dass das irgendwie ein komischer Vogel ist. Und das war so toll, es war ein herzlicher Mensch, ein guter Typ und dann fällt dir echt ein Stein vom Herzen, weil es gab halt auch andere Kollegen.
Na gut, es zerstört natürlich dann eben auch so ein paar so Fenster deiner Kindheit dann tatsächlich, ne? Diese ganze naive Zeit. Mhm. Wenn man sich nochmal deine Charterfolge anschaut, die ja über Jahre eben immer stetig mehr und größer wurden, würdest du sagen, es gibt so eine Geheimformel, ein DJ Bobo-Rezept?
Nein.
Was man braucht.
Ja, du musst halt versuchen, nicht Trends nachzuhecheln. Ja nicht, weil da bist du immer zu spät, wenn du das tust, sondern versuch, deinen eigenen Weg zu finden. Und das war gar nicht so leicht für mich, weil in den 90ern, als dann Eurodance wegging, war alles, was ich getan habe, falsch. Weil allein schon der Name, die Marke, war so mit Eurodance verbunden. Das war eigentlich die schwierigste Zeit, so die Jahre 2000 bis 2010.
Der Blick von außen, ja, das ist ja ein sehr großes Zeitfenster. Und wie war der Blick auf dich selbst mit deiner Leistung da? War der auch so vernichtend oder war der bewahrend?
Ja, ich habe halt immer den Vorteil gehabt, dass ich schon sehr objektiv wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Also ich habe mich da nie überschätzt. Deshalb, ich habe den Typen DJ Bobo auch immer mit einem leichten Augenzwinkern angeguckt. Also so ernst darf ich mich da nicht nehmen. Ich habe versucht, das mit meinen Mitteln das Beste zu machen, aber die Mittel waren nun mal beschränkt. Also habe ich mich mit Leuten umgeben, die besser sind als ich. Bessere Sängerinnen, bessere Sänger, bessere Produzenten. Und das war ein ganz wichtiger Schlüssel.
Aber die waren dann auch bereit, mit dir einen neuen Weg zu gehen? Oder ihr habt dann gemeinsam einen neuen Weg auch...
Ja, wir mussten dann singen beginnen. Stell dir mal vor, vom Rapper zum Sänger. Das war wirklich der Moment im Studio, wo mein Mitkomponist und Produzent sagt, wie sieht's denn eigentlich mit Singen aus? Geht da was? So, und ich so,
wie meinst du das jetzt?
Ja genau, wieso? Was habe ich damit zu tun? Ja, probier halt mal. Muss ja nicht immer eine Sängerin sein. Vielleicht kannst du ja auch, weil Rappen ist out. Wir können ja nicht mehr rappen. Und ich so, oh.
Stimmt, jetzt wo du sagst.
Nein, ich wusste das natürlich, aber ich hatte Angst vor diesem Satz.
Aber 10 Jahre, 10 Sommer, 10 Winter, das kann ganz schön lang sein.
Naja, da mussten die Leute halt einfach durch. Ich habe dann ganz sanft angefangen mit kurzen Gesangsparts. Bei so Songs, so Reggae-Teile, so... I am dreaming in the sunshine. Das ging gerade alles so, es war alles erträglich. Und dann wurde es immer mehr und so hat man die Leute dann auch sanft daran gewöhnt. Und haben die das gar nicht so gemerkt, dass der einen Radikalwechsel machen musste.
Wir von außen denken ja, wenn jemand musikalisch die Welt erobert, er ist auch automatisch glücklich. Würdest du sagen, diese Jahre der 90er, das war auch eine Zeit, in der du glücklich warst als Mensch, als René?
Ich bin grundglücklich. Also ich bin schon glücklich auf die Welt gekommen und werde auch glücklich gehen. Wenn ich gehe, werde ich sagen, danke für die coole Zeit. Ich werde nicht sagen, ach, hätte ich das so und so gemacht. Das ist eine Grundeinstellung. Erfolg hat nichts mit glücklich oder nicht glücklich zu tun.
Oh, schön, wenn man das sagen kann. Also, ich hoffe, Sie können das heute auch sagen, dass Sie ein glücklicher Mensch sind. Wie unser Gast beim hr3 Sonntagstalk, DJ Bobo. Gleich mehr mit ihm. Sie hören den hr3 Sonntagstalk am Sonntag natürlich und ich bin Bärbel Schäfer und Justin Timberlake war mit NSYNC im Vorprogramm von unserem Gast des Tages heute, DJ Bobo. Duett hast du gesungen mit Irene Cara und die gleichnamige Tour, What a Feeling. Du warst Jurymitglied in Castingshows. Guckst du heute eigentlich musikalische Castingshows? Interessiert dich sowas?
Nein.
Gar nicht mehr, warum nicht?
Nein, das hat mich noch nie interessiert zum Gucken. Es macht sehr viel Spaß, wenn man da selbst Teil davon ist. Das ist sehr, auch für denjenigen entertaining, der da sitzt, weil es ist ja unterhaltsam, wenn jemand für dich tanzt oder singt oder was macht. Aber gucken selber tue ich fast kein Fernsehen. Ich gucke, wenn dann Fußballspiele, sehr langweiliger Mann halt.
Aber du hast deine Kreativität natürlich auch genutzt, um sie anderen Künstlern zur Verfügung zu stellen. Deutschsprachigen Künstlern wie zum Beispiel Andrea Berg. Du machst ihre Tour und schreibst für sie eben auch Songs. Wie ist es dann, Kreativität abzugeben an andere? Was ist der Reiz an dieser Arbeit?
Ah, das ist genauso schön wie selber was für sich zu machen. Und wenn du jemanden hast, wie zum Beispiel Andrea Berg, die unglaublich talentiert ist, das macht so Freude, mit so Leuten zu arbeiten.
Deine Welttournee hat so ein bisschen diesen Rückblick, 25 Jahre. Es ist natürlich auch ein Jubiläum. Ihr geht auf eine richtige Zeitreise. Wenn man sich nochmal anschaut, aus den Anfängen deiner Karriere, hat sich auch die Musikbranche, der Vertrieb von Musik unglaublich geändert. Was würdest du denn sagen, ist für einen Musiker wie dich da momentan die größte Herausforderung?
Mit den neuen Medien, diese schnell, unglaublich schnelllebig sind, Twitter, Facebook und so weiter, YouTube, dass du da halt mit vorne dabei bist, dass du da nicht den Zug verpasst, weil die ganzen Jugendlichen konsumieren Musik nun mal einfach so. Sonst verlierst du die einfach auch schnell. Das ist eine Herausforderung. Du musst heute als Musiker, gerade neuer, der kann nicht nur Musiker sein, der muss fast Marketingchef sein, der muss ein eigenes Facebook-Profil haben, der muss spannende Geschichten präsentieren, der muss die Menschen teilhaben lassen, wie Songs entstehen. Diese ganze Mythos von früher, wo du dich jahrelang auf eine neue Platte gefreut hast und dann die Texte gelesen hast.
Ja, das weiß ich ja noch. Wir haben dann mit den Freundinnen auf dem Bett gesessen und haben dieses kleine Booklet ausgebreitet, haben unser Geld teilweise zusammengelegt für eine Platte, wenn die Eltern selber mal wieder zu geizig dann waren. Das fällt natürlich weg.
Und es gibt ja Parallelwelten. Sprich, es gibt YouTube-Stars, es gibt Leute, die einfach aus dieser Welt bekannt sind, die sind nicht am Radio oder im Fernsehen zu sehen. Es sind ganz viele parallele Welten. Und das ist die Herausforderung für neue Musiker, da überall stattzufinden. Weil, jetzt kommt das Schlimme, wenn du nur ein YouTube-Star bist, dann bist du plötzlich noch schneller out. Also wir reden jetzt hier von einem Rhythmus von einem halben bis dreiviertel Jahr. Meine Kinder, 10 und 14, konsumieren Musik nur noch über YouTube. Die finden ein paar Wochen lang etwas mega, mega cool. Und danach ist das schon wieder out. Mhm. Also wenn du da selber ein Star bist, musst du irgendwie versuchen, dass du dieses etwas breiter gestalten kannst.
Wenn deine Kinder dich fragen, Papa, René, wie war das all die Jahre? Ist das etwas Schönes, ein Star gewesen zu sein? Was antwortest du denen dann?
Ja, die kriegen das ja immer noch hautnah mit von den Tourneen und von den Konzerten. Die finden das sehr schön, das gefällt ihnen gut. Und mein Sohn ist ein sehr harter Kritiker, wenn es um Konzerte geht.
Aha. Den bindest du also jetzt schon mit ein, dass der
nicht,
guckt?
Der guckt schon, seit er im Maxikosi ist. Der musste ja mit. Aber nein, das macht er von sich alleine. Also er sagt halt, der geht auch auf andere Konzerte unterdessen. Er selbst hört Hip-Hop, hört Eminem und Tupac. Frag mich nicht, wie, woher. Aber er sagte dann zum Beispiel, er war auf dem Justin Bieber-Konzert. Dann kommt er zurück und sagt, ja, schon recht professionell, was der alles macht. Die Produktion ist riesig, aber deine Show ist noch besser. Und ich so, ja.
Besser kannst dich werden, lieber René. Wir haben ja heute auch viel über die 90er gesprochen. Und ich habe mir jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und vielleicht kannst du die einfach nochmal vorlesen, um zu gucken, ob das auch Sachen sind, die du auf keinen Fall mehr hören kannst. Ja?
Okay.
In den 90ern. Warte mal, ich gebe es mal rüber.
Bin ich ja gespannt.
Geht das ohne Brille oder brauchst du eine?
Geht gut ohne Brille,
okay.
Danke. Ich habe die Augen gelasert.
Ah, gut. Oh, das traue ich mich gar nicht.
Habe ich auch nicht. Kann ich dir nachher erzählen. Es war die beste Investition meines ganzen Lebens.
Okay, super. Ich glaube, ich muss das auch machen. Okay, lies mal ohne Brille.
Kannst du mal das Pray-Zeichen machen? Sehr gut. Ja, das ist vor allem junge 25-jährige Radioredakteure sagen immer, hey, ich brauche ein Selfie mit dir. Komm, wir machen das Pray-Foto. Wenn sie älter sind, nicht, aber 25-jährige immer. Sag mal, Music is what I'm living for. Auch sehr gut. Früher waren deine Haare aber auch voller. Nee, das traut sich keiner.
Das sagt keiner.
Da trauen sie sich nicht. Sag mal was auf Schweizerdeutsch. Sehr gut. Und das Letzte, kannst du nicht was von deinen alten Songs spielen? Fragt auch nie jemand, weil wir spielen bei den Konzerten wirklich die Hits immer.
Genau.
Das gehört dazu.
Also dann sind die Fans sowieso glücklich. Und mein kleiner Sohn hat gefragt, der ist jetzt 8, er hat sich die Fotos angeguckt und hat gesagt, der trägt goldene Jacken und goldene Jackets. Ist der reich?
Guter Mann.
Lieber René Baumann, ich wünsche dir für die Tour ganz viel Erfolg. 25.05. bist du in Hessen, in Frankfurt ganz genau. Und es war schön, dich wiederzusehen.
Danke.
Pass auf dich auf und lass es dir einfach gut gehen. Viel
Vielen
Erfolg
Dank.
Für die Tour.
Für dich auch. Alles Gute.
Dankeschön.